Christiane Rösinger mit dem Song Eigentumswohnung. Um Eigentumswohnungen ging es wahrscheinlich weniger, obwohl ja am Ende alles irgendwie zusammenhängt. Am vergangenen Wochenende haben in Berlin viele, viele Menschen eine Konferenz besucht und über Wohnen und Mieten gesprochen. Einer dieser vielen Menschen ist Frank, der jetzt hier bei mir im Studio ist. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Eine Konferenz zu Wohnen und Mieten. Du hast wahrscheinlich an Wochenenden nichts Schöneres zu tun, willst nicht in die Berge wandern gehen, sondern denkst dir, du setzt dich in einen Raum, in einen Saal, in viele Räume mit vielen Menschen und diskutierst. Warum?
Warum? Na, das Thema Mieten ist ja in den letzten Jahren eins geworden, was viele Menschen beschäftigt, weil die Preise steigen und steigen und steigen. Das erleben wir ja hier auch in Erfurt. Und ich beschäftige mich sowohl politisch als auch privat, ehrenamtlich, wie auch immer, mit diesem Thema und fand es sehr interessant zu sehen, sich mal ein Wochenende Zeit zu nehmen und mit Leuten in einen Raum zu setzen, um sich darüber auszutauschen. Wie ist es in anderen Städten? Was kann man denn eigentlich tun, um dem stetig steigenden Mietpreisen etwas entgegenzusetzen? Und deswegen bin ich nach Berlin gefahren.
Jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, es geht um Austausch, es geht irgendwie darum, sich mal zusammenzusetzen. Das war die 6. Konferenz des Netzwerkes Mieten und Wohnen. Was sind denn da für Leute oder an wen richtet sich diese Konferenz?
Nein, in diesem Netzwerk sind unterschiedliche Akteurinnen und Akteure zusammengeschlossen. Also das sind aus einigen Städten die Mietervereine, also Vereine, die Menschen ganz konkret dabei unterstützen, wenn sie Fragen haben, wenn sie Probleme mit ihrem Vermieter haben, weil sie eine Kündigung bekommen haben, weil sie eine Mieterhöhung gekriegt haben, weil sie, ihre Nebenkostenabrechnung nicht verstehen. Und die aber auch einen politischen Anspruch haben und sagen, es hilft jetzt nichts, wenn man nur den Einzelnen hilft und den berät, sondern man muss auch gucken, was kann man auf der politischen Ebene tun. Es waren relativ viele Juristinnen und Juristen da, die eben für diese Vereine auch in der Beratung tätig sind. Es waren aber auch Initiativen da aus unterschiedlichen Städten, also am bekanntesten wahrscheinlich die großen Initiativen aus Berlin. In Berlin hatten wir einen Mietenvolksentscheid vor ein paar Jahren. Also die Initiatorinnen und Initiatoren dieses Mietenvolksentscheids waren mit da. Dann gibt es ja noch die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Also auch da waren Leute da, also Leute, die aus so einer aktivistischen Perspektive kommen. Und dann gab es noch zwei weitere Gruppen. Zum einen waren noch Menschen aus der Politik da, also Menschen, die im Bundestag sitzen und sich mit dem Thema Wohnen beschäftigen, die also natürlich auch das, was im Parlament besprochen wird und in der Regierungskoalition mit in die Konferenz einbringen konnten. Und last but not least Menschen, die sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen, also sowohl Soziologinnen und Soziologen, aber es war auch eine Verfassungsrechtlerin mit dabei. Also ganz unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema und das ist natürlich fruchtbar, wenn man die Perspektiven mal in einen Hut wirft.
Auf jeden Fall, obwohl man natürlich nie mit allen irgendwie direkt reden kann. Ich nehme an, es gab so Formate wie Vorträge, aber eben auch Workshops und Panel. Was waren denn so die Themen und wo bist du, hast du dich eingetragen?
Na, was ich vom Konzept ganz interessant fand, das ging ja über 2 Tage und trotzdem war es so, dass man sich im Prinzip für ein Thema entschieden hat und nicht so wie bei anderen Konferenzen sagt, was ich alle 2 Stunden wechselt man ein Thema, sondern es gab quasi 3 große Linien. Das eine Thema war das Thema Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, also Menschen, Obdachlose, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Beeinträchtigungen, vielleicht auch Alleinerziehende. Warum sind die eigentlich quasi benachteiligt auf dem Wohnungsmarkt und werden diskriminiert? Dann gab es das ganze Thema Klimaschutz, was ja natürlich auch eine große Rolle spielt, weil Klimaschutz womöglich und bezahlbare Wohnen manchmal auch in einem Spannungsfeld stehen. Wie kann man damit quasi umgehen? Und das große dritte Thema war der Mietendeckel. Und ich habe mich dafür entschieden zu sagen, ich beschäftige mich mal mit dem Mietendeckel.
Als du mir im Vorgespräch genau das meintest, Mietendeckel, Mietpreisbremse, dachte ich so, ja, genau, ich weiß schon. Und dann habe ich nochmal gelesen und dachte, nee, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, habe die Dinge sogar nicht mal richtig auseinandergekriegt. Kannst du das für uns mal kurz einordnen? Mietendeckel, Mietpreisbremse, was ist der Unterschied?
Na, im Prinzip könnte man sagen, die Bremse bremst und der Deckel deckelt. Also bei der Bremse ist es so, das ist ja das Instrument, was bundesweit eingeführt worden ist. So, wenn vor Ort ein angespannter Wohnungsmarkt festgestellt wird, da gibt es gewisse Kriterien, über die wurde auch da geredet, dann kann die Miete gebremst werden. Das heißt, die steigt, kann der Vermieter eben sozusagen nicht mehr in dem Rahmen, wo er das vorher gemacht hat, die Mieten erhöhen, sondern es gibt sozusagen eine Verlangsamung der Erhöhung, sag ich mal. Und beim Mietendeckel ist es eben tatsächlich so, dass da ein Deckel drauf gemacht wird und dann wird gesagt, Auch da gibt es natürlich Kriterien und Richtwerte, wo eben dann die Mieten am Ende gedeckelt sind. Das heißt, die werden ab einem gewissen Punkt eben nicht mehr erhöht. Dieser Mietendeckel wurde ja vom Berliner Senat eingeführt, gab es großen Widerstand dagegen, natürlich vor allem aus der Immobilienwirtschaft, kann man sich vorstellen. War ein weitergehender Eingriff in den Mietmarkt als die Mietpreisbremse, von der viele ja sagen, die wirkt nicht so richtig. Und dann wurde aber gegen diesen Mietendeckel in Berlin geklagt. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht nicht inhaltlich entschieden über diesen Mietendeckel, sondern hat sich überhaupt erstmal angeguckt, durfte das Land Berlin als Bundesland das überhaupt regeln.
Ach so.
Und hat eben gesagt, nein, das Land Berlin hatte gar keine Kompetenz, das zu regeln. Die Begründung ist, im Prinzip muss der Bund das regeln. Der Bund hat eine Mietpreisbremse eingeführt. Wir gehen davon aus, dass der Bund damit seinen Willen bekundet hat, das Thema vollumfänglich geregelt zu haben. Weil er keinen Deckel eingeführt hat, möchte er keinen Deckel haben. Und dann haben die Länder keine Handlungsfähigkeit, selber einen Deckel einzuführen. Und das war sozusagen auch der Ausgangspunkt unseres Workshops, nämlich zu sagen, wie könnte denn ein bundesweiter Mietendeckel aussehen, den man jetzt braucht? Und da kann man eben sagen, entweder ist es so, der Bund muss einen eigenen Mietendeckel als Gesetz verabschieden. Oder er macht eine Öffnungsklausel und sagt, wir haben eine Mietpreisbremse auf Bundesebene und wir gestatten aber den Ländern, wenn sie wollen, eigene Regelungen umzusetzen. Das wurde dann zum Beispiel so juristisch diskutiert, ob das sozusagen, was ist da der richtige Weg oder welcher Weg hat womöglich auch Bestand, weil man auf jeden Fall davon ausgehen kann, dass auf jeden Fall natürlich von anderen Interessengruppen dagegen auch wieder geklagt werden würde. Und dann hat man so gesagt, okay, gab es unterschiedliche Meinungen im Raum. Die einen haben gesagt, nein, diese Öffnungsklausel wäre eigentlich der richtige Weg, weil dann können die Bundesländer, die willens sind und wo es sozusagen schwierig ist mit dem Mietmarkt, eigene Regelungen finden. Die anderen haben gesagt, na, wir hätten doch lieber eine Bundesregelung, weil die womöglich dann eben sicherer ist, das Bundesverfassungsgericht nochmal entscheiden muss, ob dieser Mietpreisdeckel, wie er dann eingeführt werden würde, umgesetzt würde. Das war zum Beispiel eine Frage, mit der wir uns beschäftigt haben.
Wir reden auch gleich weiter. Wir müssen noch ein Lied dazwischen schieben, weil wir Liedstau haben. Aber noch bevor das Lied kommt, noch eine Frage. Du hast gerade gesagt, es war auch viel juristisch gesprochen, auch mit Blick darauf, wie kann das irgendwie gehen. Ich stelle es mir so vor, dass das irgendwann auch so fachlich wird, dass man als ja nicht Fachmensch da irgendwie gar nicht mehr mitkommt. Aber das Gefühl hattest du nicht.
Doch, das Gefühl hatte ich auch. Also man hat schon gemerkt, dass die geballte Fachkompetenz vor Ort war. Also wie gesagt, sowohl Leute, die im Bundestag eben dafür da sind, Sachen umzusetzen, als auch Leute, die vor allem in den Initiativen, die also aktivistisch versuchen, das Thema zu bearbeiten, mit einer sehr, sehr hohen Sachkompetenz unterwegs sind. Und also wenn man einen eigenen Gesetzentwurf schreibt, dann kann man sich vorstellen, wie viel juristischen Sachverstand man dafür braucht. Und natürlich auch Leute, die seit teilweise Jahrzehnten in der Mietrechtsberatung sind, kennen natürlich das Mietrecht sehr gut. Da hat man schon gemerkt, uiuiui, die sind ganz schön schlau hier. Ich habe mir trotzdem Mühe gegeben, alles zu verstehen, aber ob ich wirklich alles verstanden habe, weiß ich nicht genau. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend zu sehen, dass so viele Leute sich fachlich kompetent und mit einer klaren politischen Haltung mit dem Thema beschäftigen.
Du hast ein Lied mitgebracht von Knarf Rellem. Die Mieten sind zu hoch. Das passt ja inhaltlich. Welch Zufall. Nein, möchtest du dazu noch was sagen, bevor wir dann weiterreden?
Na, ich dachte, wir können das Lied spielen, weil es passt natürlich doppelt gut, weil zum einen passt das Lied zu unserem Thema, worüber wir reden. Und zum anderen hatte Knarf Rellem letztes Wochenende seine 60. Geburtstagsfeier und hat ein Konzert gegeben, wo ich war. Und da hat auch die wunderbare Bernadette Hengst mitgespielt, zum Beispiel, die ja auch hier schon bei Radio Frei gespielt haben, bei uns auf unserer kleinen Bühne. Da dachte ich, das können wir uns doch mal anhören.
Es ist nicht zu fassen.
Die Mieten sind zu hoch.
Ich zahle das nicht mehr.
Die Mieten sind zu hoch. Ich zahle das nicht mehr. War am Ende jetzt noch der letzte Satz. Das ist eine Möglichkeit. Was dann passiert, wissen wir natürlich nicht. Aber warum sind denn eigentlich die Mieten so hoch? Ich hätte jetzt gesagt, Angebot, Nachfrage, Verknappung. Aber Frank, das war auch ein Thema, wie sich eigentlich Mietpreise ergeben.
Genau, du hast das Wesentliche natürlich schon gesagt, in dem Bereich, wo wir uns bewegen, kann man erstmal sagen, genau, gibt es ein gewisses Angebot und Nachfrage. Trotzdem gibt es natürlich auch ja rechtliche Regelungen, die eingreifen. Wir haben schon über die Mietpreisbremse zum Beispiel geredet, die sagt, was ich bei Neuvermietungen darf der Vermieter in den angespannten Wohnungsmärkten nur 10% erhöhen. Aber man kann sich erstmal grundsätzlich mit dieser Frage beschäftigen. Also was ist denn eigentlich eine angemessene Miete? Da gab es auch einen Vortrag zu, den ich persönlich ganz interessant fand. Und man kann ja sagen, man kann quasi unterschiedliche Perspektiven anlegen. Man kann von Seiten des Vermieters und des Eigentümers gucken und kann sagen, na, der investiert jetzt Geld in so eine Wohnung oder baut ein neues Haus. Dafür braucht er Geld. Und man kann sagen, okay, von der investierten Summe, die er da hat, darf er so und so viel Prozent pro Jahr in die Miete umlegen. Also klassisch ist, dass in der Immobilienwirtschaft wird so gerechnet, dass man sagt, alle 12 Jahre muss die Miete die Kosten ungefähr wieder amortisieren sozusagen.
Aha, okay.
Und wenn man sich mal anguckt, dass so eine Regelung gibt es ja im Prinzip, bei der derzeitigen Modernisierungsumlage ist es so, wenn also was modernisiert wird, darf der Vermieter gerade 8% der Kosten pro Jahr auf den Mieter umlegen. Mhm. Das heißt, wenn man das mal hochrechnet, das heißt, da sagt man, okay, der investiert was und kriegt im Prinzip eine Rendite. Die Rendite ist leider sehr gut für den Vermieter, muss man sagen, mit 8%, was dazu führt, dass es völlig viele unsinnige Modernisierungen gibt, wo man, also es wurde nochmal so salopp gesagt, na, jeder Vermieter, der jetzt nicht irgendwo einen Balkon an die Nordseite klatscht, ist eigentlich ein Idiot, weil er das Geld sozusagen garantiert wiederbekommt und auch nicht gedeckelt. Also wenn der Mieter den Balkon abgezahlt hat, ist die Mieterhöhung nicht weg. Könnte man ja auch machen.
Sondern es läuft einfach weiter.
Es läuft und läuft und läuft. Das ist im Prinzip also eine sehr sichere Geldanlage-Modernisierung gerade. Aber das ist eine Möglichkeit, wie man herangehen kann. Man kann aber natürlich auch von Seiten der Mieterinnen und Mieter gucken und kann sagen, okay, was wäre denn eine Miete, die, wo wir sagen, damit droht jemand zum Beispiel nicht in Armut zu fallen. Da gibt es immer diese 30% Grenze, über die wurde auch kritisch betrachtet, weil natürlich für Leute, die ein geringes Einkommen haben. Das ist vielleicht auch schwierig, aber man kann sozusagen von Seiten des der Einkommen der Mieter sich das angucken und kann sagen, okay, wenn das einen gewissen sozusagen Prozentsatz seines Einkommens übersteigt, dann ist das zu viel, dann soll er da nicht mehr zahlen. Deswegen gibt es bei uns ja auch Förderung von Mieterinnen und Mietern über das Wohngeld zum Beispiel. Ne, wenn man sagt, wenn man ein gewisses Einkommen hat, dann bekommt man eben vom Amt noch Geld dazu, weil man die hohe Miete womöglich gar nicht bezahlen kann. Also auch da haben wir Regelungen, die eben genauso funktionieren. In anderen Ländern gibt es eben noch andere Regelungen. Man kann auch zum Beispiel die Kostenmiete annehmen. Also man kann sagen, okay, der Vermieter soll nur so viel Geld kriegen, wie ihn die Instandsetzung und die Verwaltung und so weiter kostet, aber der soll eben keinen Gewinn machen. Können. Ne? Das hätte man in einem Bereich, wie es das in Österreich ja zum Beispiel noch gibt, mit der Wohngemeinnützigkeit, wo es eben Bauträger gibt, die nicht gewinnorientiert arbeiten. Die dürfen dann nur 3% ihres Geldes sozusagen, sie dürfen schon einen kleinen Profit machen, aber eben ist bei 3% gedeckelt. Das heißt, da errechne ich einfach, wie viel kostet die Wohnung in der Instandsetzung, in der Verwaltung und so weiter und daraus ergibt sich eine Miete. Also man kann sozusagen unterschiedliche Methoden verwenden, wie man sagt, wie so eine Miete zustande kommt. Faktisch ist in unserer Gesellschaft gibt es immer eine Mischung aus quasi mehreren Methoden, die ich da anlege. Aber das ist natürlich gesellschaftlich umstritten und auch umkämpft. Ne? Weil natürlich die Vertreterinnen des Marktes würden so argumentieren, wie du das sagst. Da kann man ja mit Angebot und Nachfrage machen. Da muss man aber sagen, gibt es auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und wenn man sich in die Verfassung reinguckt, kann man sagen, eigentlich ist es in der Rechtsprechung Common Sense, dass eben Wohnraum keine Ware wie jede andere ist. Weil man sagt, bei anderen Sachen kann ich ja sagen, gut, wenn dir das Auto zu teuer ist, kaufst du dir halt keins. Mhm. Beim Wohnen ist so, jeder muss wohnen. Das heißt, alle sind darauf angewiesen, Wohnraum zu bekommen. Und dadurch gibt es natürlich auch ein Ungleichverhältnis. Und es gibt eigentlich auch eine gewisse Form von Daseinsvorsorge. Also die Gesellschaft ist eigentlich dafür da, zum Beispiel bei Sozialwohnungen, Menschen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das ist also nicht nur was der Markt regelt. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegt man sich quasi, wenn man über das Thema Mieten und Wohnen redet.
Und ein Instrument, was da irgendwie mit an den Knöpfen drehen soll, ist diese Mietpreisbremse. Wir hatten es schon vor der Musik kurz angerissen. Du warst quasi in diesem Themenschwerpunkt die 2 Tage bei dieser Konferenz in Berlin, beziehungsweise auch die Überlegung, einen bundesweiten Mietendeckel einzuführen. Bei dieser Mietpreisbremse, du hast schon selber gesagt, die zieht nicht immer so richtig gut. Wieso denn eigentlich nicht? Also ich habe nochmal geguckt, auch für Erfurt und Jena gilt die ja. Also quasi in angespannten Wohnmarkt, angespannten Städten kommt die zum Tragen. Wieso funktioniert die nicht gut?
Na, bei der Konferenz wurde nochmal klar gesagt, dass im Prinzip die Kriterien, die definieren, wann die Mietpreisbremse ziehen soll, eben keine guten Kriterien sind. Also der wichtigste Punkt ist ja eigentlich, dass die Mietpreisbremse kommt ja nur da zur Anwendung, wo ich feststelle, dass es ein Problem gibt. Eben die sogenannten angespannten Mietmärkte. Mhm. Und Was das Problem ist, dass zum Beispiel die Bestandsmieten in die Berechnungen gar nicht einfließen. Also, ich brauche immer einen Referenzpunkt, wo ich sage, also was ist jetzt sozusagen so eine durchschnittliche Miete? Mhm. Und wenn ich mir zum Beispiel den Mietenspiegel angucke, den ja auch viele Städte haben, auch die Stadt Erfurt hat den zum Beispiel, da wurde auch gesagt, na, der Mietspiegel ist im Prinzip ein Mieterhöhungsspiegel, weil dort nur die Mieten in den Spiegel einfließen, die in den letzten 6 Jahren eine Veränderung des Vertrages hatten. Also weil sie zum Beispiel neu vermietet worden sind oder weil es eine Vertragsänderung gab wegen Modernisierung zum Beispiel. Okay. Und das ist natürlich klar, jeder, der neu vermietet, vermietet in der Regel höher. Mhm. Das heißt, die Mieten, die ich dort habe, bilden sozusagen ja gar nicht den ganzen Mietmarkt ab, weil die Leute, die ja seit 30 Jahren irgendwo wohnen, zahlen eben sehr viel weniger Miete. Was dazu führt, dass Leute, Vermieter in diesen Mietspiegel zum Beispiel reingucken und sagen, oh ja, meine Mieten sind ja eigentlich unter dem Mietspiegel, kann ich ja nochmal quasi dann die Miete auch erhöhen, weil ich will ja auch nicht weniger haben als die anderen. Das heißt, im Prinzip sorgt der Mietspiegel dafür, dass die Preise eher steigen. Und genau, deswegen ist so ein bisschen so die Frage, was ist der Referenzrahmen, in dem ich quasi eigentlich überhaupt erstmal definiere, was ist zu viel? Und du hast es natürlich auch schon gesagt, es wird ja immer von überdurchschnittlich geredet. Wenn natürlich der Durchschnitt schon hoch ist, ist womöglich überdurchschnittlich gar nicht das Kriterium. Sondern wenn ich von der Einkommensseite her gucke und sage, ich habe in der zum Beispiel Thüringen als ein Land mit relativ geringen Einkommen deutschlandweit, mag das ja sein, dass es quasi gar nicht überdurchschnittlich ist, aber für die regionale Verteilung vor Ort natürlich gerade für die Leute in den unteren Einkommensbereichen trotzdem ein Problem darstellt.
Und natürlich, also wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich als die den Vertrag unterschreiben will und feststellt, dass die Miete so hoch ist, muss ich quasi aktiv werden gegen und auch im direkten Kontakt zu meiner Vermieterin.
Genau, das ist natürlich gibt natürlich ein Durchsetzungsproblem. Das ist bei vielen der angenommenen Märkte, ist ja auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel zum Teil auch so, wenn man sagt, Arbeitgeber und Arbeitnehmer handeln gleichwertig was aus, dann gibt es ja ein Ungleichgewicht. Und so ist ja auf dem Mietmarkt natürlich auch, wer die Wohnung besitzt, ist natürlich in einer mächtigeren Position wie der in einer angespannten Situation auf dem Mietmarkt eine Wohnung haben möchte. Und ob ich dann wirklich einen Vertrag unterschreibe und dann nachher gegen meinen Vermieter sage, aber das ist ja viel zu hoch, was da drin steht. Das ist natürlich sozusagen eine gute und richtige Frage. Mhm. Es wurde auch nochmal erzählt, das fand ich ganz schön erschütternd. Also der Mietpreisdeckel wurde ja in Berlin, wie gesagt, eingeführt vom Senat und dann war aber nicht ganz klar, hat er juristisch Bestand. Und ganz viele Vermieter haben in dieser Zwischenzeit einen Mietvertrag abgeschlossen, wo sie reingeschrieben haben, naja, eigentlich würden wir Summe X jetzt vereinbaren. Das erlaubt uns aber der Mietendeckel der Stadt Berlin gerade nicht. Deswegen, solange das juristisch nicht geklärt ist, verlangen wir nur einen geringeren Betrag, halten aber schon fest, dass wenn der Mietpreisdeckel vom Gericht gekippt wird, dass die Leute, die Wohnung mieten, sozusagen den höheren Betrag bezahlen müssen und das sogar rückwirkend. Das heißt, es gibt in Berlin jetzt einige Leute, die, für 2 Jahre rückwirkend noch ihr Vermietergeld bezahlen müssen, weil eben die sogenannten Schattenmieten schon in die Verträge reingeschrieben worden ist. Da kann man so ein bisschen sehen, wie die Kräfteverhältnisse natürlich auf einem Markt verteilt sind, bei dem es viel Nachfrage und nicht unbedingt so viel Angebot an bezahlbaren Wohnraum gibt.
Voll. Und ihr habt jetzt quasi in diesen Workshops euch ausgetauscht, überlegt, wie könnte bundesweit ein Mietendeckel vielleicht funktionieren? Wie könnten solche Instrumente besser greifen? Habt ihr das fertig gelöst? Das Problem?
Nee, das Problem wurde nicht fertig gelöst und es war auch erstmal so ein bisschen die, muss man sagen, nüchterne Einschätzung, dass mit der derzeitigen Regierungskoalition zumindest eine Partei mit in der Regierung sitzt, die vehement auch die Seiten der Immobilienlobby vertritt und dass ein bundesweiter Mietendeckel mit der derzeitigen politischen Konstellation gar nicht unbedingt durchsetzbar ist. Was man sagen muss, um nochmal auf einen anderen Teilbereich des Mietmarktes zu kommen, ist, was im Koalitionsvertrag drinsteht, ist, dass es wieder eine Wohngemeinnützigkeit geben soll. Also, dass es Immobilienanbietern ermöglicht wird, eben nicht profitorientiert zu arbeiten, sondern gemeinnützig. Das wurde in Deutschland 1989 abgeschafft. Mhm. In Österreich existiert dieses Instrument bis heute und zeigt sozusagen eine gute, fruchtbare Wirkung für den Mietmarkt. Das steht wiederum im Koalitionsvertrag drin. Und da war so die Prognose, dass da in den nächsten Wochen das erste Mal was vorgelegt wird, wie die Bundesregierung sich vorstellt, wie das geregelt werden könnte. Dann wird es nächstes Jahr diskutiert und dann könnte sein, dass wir zum 1. Januar womöglich 2024 dann wieder eine Wohngemeinnützigkeit in Deutschland haben. Das wäre sozusagen zumindest ein konkreter Schritt, der jetzt nichts mit dem Mietendeckel zu tun hat, aber zumindest ein Segment auf dem Wohnungsmarkt stärken würde, der eben nicht an Profitmaximierung orientiert ist. Das steht im Koalitionsvertrag drin. Der Mietendeckel wird so schnell nicht kommen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, die Diskussion darüber am Laufen zu halten und auch Menschen mitzunehmen, weil das zeigen natürlich schon erstmal diese ganzen Volksentscheide, die wir haben. Es gibt ja eine deutliche Mehrheit. Also der Volksentscheid zu Deutsche Wohnen und Co. enteignen, dem der Berliner Senat überhaupt nicht recht war, hat am Ende eine Mehrheit von 59% der Bevölkerung gekriegt. Das heißt, auch so ein Wort wie enteignen ist eben nicht mehr nur das Schreckgespenst, sondern viele Leute sagen, der Mietmarkt ist so außer Kontrolle geraten und der soll nicht nur profitorientiert organisiert sein, dass es dafür Mehrheiten gibt. Und so gesehen ist es natürlich auch mal wichtig, den Druck, sage ich jetzt mal, auf die Politik aufrechtzuerhalten, dass sich da was tun muss.
Frank war am Wochenende in Berlin bei der 6. Konferenz zum Thema Wohnen und Mieten des Netzwerkes Mieten und Wohnen oder wie auch immer rum. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ist dir noch irgendwas im Kopf, wo du denkst, das wäre jetzt hier noch wichtig zu erzählen?
Na, ich kann auch vielleicht kurz zwei Sätze zur Abschlussveranstaltung sagen. Da gab es nochmal eine Podiumsdiskussion, wo es auch darum ging, nochmal, wie kann man eigentlich den Mietmarkt demokratisieren? Weil es gibt ja auch einen Bereich, zum Beispiel bei den Genossenschaften, genossenschaftliche Wohnungen. Wir haben ja auch in Erfurt Wohnungsbaugenossenschaften, die formal eine Struktur haben, wo eigentlich auch Mieterinnen und Mieter mitreden können. Es gibt diese Mieterbeiräte. Das funktioniert aber in der Regel nicht gut, gerade bei den großen Gesellschaften. Und da war schon so die Frage, wie kann es einem eigentlich gelingen, die Mieterinnen und Mieter wieder besser und mehr einzubinden. So wie man sagt, im Arbeitsleben gibt es einen Betriebsrat, der eine starke Funktion hat, müsste man eigentlich auch diese Mieterinnen und Mieterrechte so stärken, dass die sich besser einbringen können, wenn zum Beispiel, weiß ich, Modernisierung von einem Haus einstehen, dass sie eben mitreden können, was ist denn eine sinnvolle Modernisierung für uns und nicht jemand, der BWL studiert hat und in dieser Wohnungsbaugenossenschaft arbeitet, nach seinen Kennzahlen jetzt ausrechnet, was man da vielleicht machen sollte. Also das war schon nochmal ein Thema, das fand ich jetzt auch nochmal ganz interessant. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn man sagt, die Leute sollen ein Stück Mitbestimmung zurückbekommen. Ist der eigene Wohnraum ist ja sozusagen das irgendwie das Intimste, was man irgendwie hat, so sein Zuhause. Und wenn man da gucken kann, wie kann man da Leute mit einbinden, ist das, glaube ich, auch ein wichtiger und richtiger Schritt. Da wurde auch nochmal ganz, ganz gut, aber auch durchaus kontrovers diskutiert.